HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind, guten Tag.
Eine reine Besteuerungsdiskussion nach dem Motto Steuern rauf halten wir für falsch.
Steuern wir zusammen, dass wir was für die Steuer haben.
Eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets ist absolut notwendig.
Damit Bahnfahren günstiger ist als Inlandsflüge.
Für die Binnenflüge könnten wir sofort das Kerosin besteuern wie Benzin.
Steuern wir zusammen, bissel was wird's noch haben, daheim.
Tierische Produkte könnten teurer werden und Obst und Gemüse aber im Gegenzug günstiger.
Der deutsche Steuersatz wird das Weltklima nicht verändern.
Die Keule der Strafsteuer, das ist ein Holzhammer, auf dem das Problem plattgeschlagen wird, aber nicht gelöst.
Steuern wir zusammen, schaut, die Steuer will auch was haben.
CO2-Ausstoß wird teurer werden, aber wir werden euch das Geld, was wir euch hier abgenommen haben, an anderer Stelle auch wieder zurückgeben.
Und der erste, am schnellsten zu beschließende Weg wäre, den Solidaritätszuschlag entfallen zu lassen.
Steuern wir zusammen, bis wir alle zusammen nichts mehr haben.
Für die Große Koalition wäre das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, mal eine echte Steuerentlastung zu machen, und zwar für alle in Deutschland.
Und wer zahlt das Defizit vom ganzen Staat? Steuern wir zusammen. Er zahlt sich schon zurück, bis er selber was hat.
Wir brauchen eine Steuer auf Treibhausgase oder eine Abgabe oder einen Zertifikatehandel. Na, irgendeine Steuerung halt, die den Ausstoß reduziert. Das Geld kann man den Bürgern anderswo zurückgeben oder könnte das zumindest. Dann würden nur die mehr zahlen, die viel CO2 ausstoßen. Außerdem brauchen wir eine Fleischsteuer. Fleisch muss teurer werden, aber nicht für die Ärmeren. Und der Soli muss weg, aber nicht für die Reicheren. Und die Mehrwertsteuer auf Luxusgüter, die Treibhausgase verursachen, muss rauf. Und wer einen SUV fahren will, muss mehr zahlen. Und wer Bahn fährt, weniger. In Deutschland ist eine neue Steuerdebatte entbrannt. Ganz so, als seien Steuern das Einzige, was der Staat kann. Steuern mit Steuern. Was ist die Aufgabe von Abgaben? So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Fangen wir an mit der CO2-Steuer oder Abgabe oder so. Dass etwas passieren muss, ist klar. Und was in einem kapitalistischen Staat passiert, wenn der Staat das Verhalten der Bürger steuern möchte, ist auch klar. Er versucht zunächst einmal auf Verbote zu verzichten und setzt auf den Konsum. Das Produkt, das vom Markt verschwinden soll, muss teurer werden, damit der Markt das regelt, was er ohne Steuer nicht geregelt hat. Sebastian Schreiber.
In einem ist sich die Bundesregierung einig. Wer klimaschädliches Kohlendioxid in die Luft bläst, soll dafür künftig einen Preis bezahlen. Der Ausstoß von CO2 soll verringert werden. Unklar ist aber, wie das genau umgesetzt werden soll. Die SPD wirbt dafür, bestehende Steuern zu erhöhen, etwa für Diesel, Benzin, Erdgas oder Heizöl. Die Rede ist daher von einer CO2-Steuer. Bürger, die nur für einen geringen CO2-Ausstoß sorgen, sollen dabei entlastet werden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer brachte eine Klimaprämie ins Spiel, von der besonders Menschen mit geringem Einkommen profitieren sollen. Sie verursachten typischerweise nur einen niedrigen CO2-Ausstoß, so Dreyer. Nach Vorstellung der SPD soll die CO2-Abgabe Anreize erzeugen, klimafreundliche Alternativen zu nutzen. Bundesumweltministerin Schulze von der SPD ist überzeugt, dass eine solche Lösung praktikabel und sozial gerecht sein kann.
Die Gutachten zeigen, das ist möglich. Man kann das so gestalten.
Beim Koalitionspartner sind von dem Vorschlag der SPD nicht alle überzeugt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, es gebe klügere Methoden als eine CO2-Steuer. Viele Unionspolitiker fordern, statt einer Steuer einen nationalen Handel mit Emissionsrechten zu etablieren. Das bedeutet, Unternehmen, die CO2 in die Luft blasen, müssen sich dafür Rechte kaufen. Der Ausstoß soll begrenzt werden, indem es nur eine bestimmte Menge an Zertifikaten gibt. Der Preis soll dann durch den Markt geregelt werden. Wer seine Zertifikate nicht braucht, kann sie weiterverkaufen. Im Vergleich zu einer Besteuerung sei der Handel mit Zertifikaten oder CO2-Gutscheinen langfristig zielgerechter, sagte Kanzlerin Merkel auf einer Veranstaltung der Ostsee-Zeitung.
Deshalb finde ich von der Theorie her zumindest erstmal das Zertifikat für die lange Frist, wenn wir klimaneutral werden wollen und im Grunde fast kein CO2 mehr ausstoßen dürfen, besser, weil ich dann immer die Gutscheine dem Markt entziehen kann. Und die Leute müssen sich technologisch was überlegen, wofür sie so einen Gutschein nicht mehr brauchen. Und damit reiht sich sozusagen die neuen Technologien an.
Neu ist das System nicht. Kraftwerke und die Industrie müssen ähnliche Rechte bereits jetzt über ein Handelssystem kaufen. SPD-Umweltministerin Schulze sieht kritisch, dass beim Emissionshandel der Preis durch den Markt bestimmt wird.
Einfach zu sagen, das regelt der Preis, das könnte dann sehr schnell ein sehr hoher Preis sein. Und das müssten dann alle zahlen und dazu werden nicht alle in der Lage sein. Deswegen diese soziale Komponente ist mir wichtig. Ich will, dass Klimaschutz auch ein Erfolg wird und dafür müssen wir möglichst viele Menschen mitnehmen.
Egal ob CO2-Steuer oder Zertifikatehandel, beide Lösungsansätze sind mit rechtlichen Hürden verbunden. Während der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages Bedenken anmeldete, inwiefern eine CO2-Steuer überhaupt eingeführt werden darf, müsste bei einer Ausweitung des Emissionshandels auch die Europäische Union mitziehen. An Ideen mangelt es den Regierungsparteien nicht, an einem gemeinsamen Kurs dagegen schon. Bis Mitte September wollen die Parteien den aber gefunden haben. Dann kommt das Klimakabinett der Bundesregierung zusammen, um im Richtungsstreit eine Entscheidung zu treffen und ein gemeinsames Klimapaket auf den Weg zu bringen.
Sebastian Schreiber über die aktuelle Diskussion zur Bepreisung des CO2-Ausstoßes. Die hat sich in letzter Zeit stark auf das Thema CO2-Steuer verengt. Die CO2-Steuer ist dabei nur eine von vielen Abgaben, die derzeit diskutiert werden. Der Hintergrund ist klar. Die Politik hat gemerkt, dass sie sich um das Klima kümmern muss, dass es allein mit Lippenbekenntnissen nicht weitergehen kann. Die Bremsvorgänge, die sich die Große Koalition in der letzten Zeit in der eigenen Klimapolitik geleistet hat, haben dazu geführt, dass die selbst gesteckten Klimaschutzziele sämtlich nicht erreicht werden. Und sie haben auch wirtschaftliche Folgen. Während heiß darüber diskutiert wird, dass die 20.000 Arbeitsplätze, die am Braunkohletagebau hängen, nicht verloren gehen dürfen, sind bereits 26.000 Arbeitsplätze in der ausgebremsten Windenergie weg. Die sind schon verloren. Wenn man nichts regelt, hat das eben auch Auswirkungen. Jetzt soll also geregelt werden und das mit Steuern. Sebastian Hunholz, Politikwissenschaftler am Bereich politische Ideengeschichte und Theorien der Politik der Universität Hannover. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich mit dem Steuerstaat auseinandergesetzt und damit, wie der Staat in der Legitimationskrise der Demokratie dasteht. Viele Jahre war der regulierende Staat jetzt auf dem Rückzug hier bei uns. Dafür haben wir in Deutschland die sogenannte schwarze Null zum goldenen Kalb erhoben und von der Entlastung der Bürger angesichts der bis eben noch sprudelnden Steuereinnahmen geredet. Jetzt wird angesichts der Klimakrise plötzlich von neuen Steuern gesprochen. Wie passt das zusammen?
Ich würde zunächst einmal knapp vorwegschicken, dass ich, wie Sie schon anmoderiert haben, Politikwissenschaftler bin, das heißt kein Finanzwissenschaftler, kein Ökonom, kein Jurist, die Fragen wahrscheinlich anders beantworten würden, sondern die Politikwissenschaft fragt bevorzugt danach, was für eine Art von Abgabetypus ist eigentlich die Steuer, für welche Art von Gesellschaften ist sie typisch. Ja, also wir können uns ja auch viele Gesellschaften vorstellen, die sich anders finanzieren, über Bodenschätze, über Staatsbetriebe, über Beiträge, über Gebühren, Glücksspiele, Fonds und so weiter. Wir machen das im Steuerstaat. Staat bevorzugt über Steuern. Und da ist die politologische Antwort darauf natürlich, das ist ein Einnahmemodell, das bevorzugt für liberalkapitalistische Marktwirtschaften taugt, also für Demokratien, die das Privateigentum hochhängen und weniger auf Verbote setzen als auf Gebote.
Also der Steuerstaat hat was mit Kapitalismus zu tun.
Ja, weil sie die Möglichkeit haben, gewissermaßen Menschen bzw. Bewohnerinnen und Bewohner eines Landes nicht zur Abgabe zu zwingen, sondern sie nur indirekt mitwirken zu lassen. Wenn ich nämlich mich am Markt beteilige mit einem bestimmten Konsum oder mit Arbeitstätigkeit und so weiter, dann werde ich durch diese Tätigkeit dem Staat meine Leistungsfähigkeit anzeigen und diese Leistungsfähigkeit will der Staat besteuern. Das macht die Steuern aus im Unterschied zu anderen Staatseinnahmen. Und jetzt ganz konkret zu Ihrer Frage. Warum kommen nach all den Entwicklungen, die Sie schon angedeutet haben, jetzt eigentlich neue Steuerdiskussionen auf? Und da wäre die erstmal einfache Antwort zu sagen, na, weil wir einen politischen Handlungsdruck in einem derzeit vor allem umweltpolitischen Bereich haben, Handlungsdruck auch, was die Zeit angeht. Und da ist die Möglichkeit gegeben, mit Steuern indirekt zu lenken, nämlich das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, dass sie nicht freiwillig an den Tag von sich aus an den Tag legen, durch eine Erhöhung bestimmter Steuer zu lenken, also gewissermaßen Verhalten indirekt zu moderieren, damit die Leute immer noch freiwillig oder gefühlt freiwillig ihr Verhalten verändern.
Und das funktioniert? Also Steuern sind geeignet, Verhaltensänderungen herbeizuführen? Wie ist da die Erfahrung?
Wenn man in die entsprechende Literatur schaut, kann man vielleicht zwei bedeutende Begriffe unterscheiden. Das eine ist der Fiskalzweck der Steuer, also da geht es um die Einnahme. Ja, wir brauchen Geld und das muss halt irgendwo herkommen. Und der zweite Zweck der Steuern kann der Lenkungszweck sein. Also Steuern, also Abgaben haben, vereinfacht gesagt, Abgaben haben immer eine Verteilungswirkung. Ja, es geht eben nicht nur darum, dass etwas eingenommen wird, sondern je nachdem, wo diese Einnahme erzielt werden soll, wird natürlich auch eine Verhaltensanpassung derjenigen, die da besteuert werden, stattfinden. Das kennen wir aus ganz vielen Bereichen. Ich meine, da muss ich Ihnen nicht viele Beispiele nennen. Sagen wir einfach das, worum es jetzt geht, also meinetwegen CO2-Besteuerung. Wenn ein bestimmtes, für umweltschädlich befundenes Verhalten besteuert werden soll, dann geht das am besten über die Verbrauchsebene. Ja?
Und was ist jetzt mit dem zweiten Teil der Diskussion? Es soll den Verbrauchern wieder zurückgegeben werden, sodass diejenigen, die mehr CO2 produzieren, mehr bezahlen, aber alle wieder etwas zurückbekommen, sodass die Ärmeren, die weniger CO2 produzieren, entlastet sind. Das wäre dann eine zweckgebundene Steuer. Das darf doch eigentlich gar nicht sein nach Grundgesetz, oder?
Ja, also zunächst mal die Kompensation bzw. die Entlastung ist ja eine eher dann sozialpolitische oder legitimierende Dimension der politischen Diskussion. Also da wird gewissermaßen es den Leuten versucht, rhetorisch einfacher zu machen, bestimmten Maßnahmen oder Maßnahmevorschlägen momentan zu folgen. Wir müssen, glaube ich, stark unterscheiden, wenn wir von so etwas wie Zwecksteuern, die in der Tat, da haben Sie recht, sehr schwierig in der Bundesrepublik umzusetzen sind oder überhaupt einzuführen sind, wobei wir Beispiele kennen. Also der Solidaritätszuschlag ist eindeutig eine Zwecksteuer, ja, ist zweckgebunden. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir vielleicht bei Zwecksteuern stark unterscheiden müssen zwischen so einer allgemeinen Formulierung von Zwecksteuern, also die politische Rhetorik sagt uns oder gibt uns eine Zweckbegründung, die und die Abgaben sollen erhöht werden und die Einnahmen dienen dann dem und dem Zweck. Ja, dann ist das eine Begründung der Besteuerung, aber es hat keine rechtliche Bindungswirkung.
Das heißt, man muss sich nicht dran halten.
Man muss sich nicht dran halten. Ja. Ja. Es gibt aber, wie eben beim Soli, Zweckbindungswirkungen, die tatsächlich juristisch dann durchsetzbar sind, beziehungsweise juristisch anfechtbar, wenn der Zweck entfallen ist. Also diese zwei unterschiedlichen Dimensionen von Zwecksteuern sollte man hervorheben. Wenn Sie eine vereinfachte Formulierung dazu wünschen, ich glaube, in der Demokratie ist es immer so, dass politikseitig erhobene Steuerforderungen mit irgendeiner Art von Zweckbegründung veröffentlicht werden. Ja, man möchte quasi immer gleich einen Grund mit angeben, warum man jetzt für dieses oder jenes mehr Geld braucht. Das heißt aber nicht, dass das juristisch in irgendeiner Hinsicht relevant ist oder Sie sich darauf berufen dürfen.
Ein Satz noch zur Mehrwertsteuer vielleicht, denn auch die ist gleich mehrfach als Steuerungsmethode im Gespräch zurzeit, ja. Zum Beispiel bei der Senkung von der Mehrwertsteuer auf Bahntickets, aber auch bei der Erhöhung auf Fleischkonsum. Kann die Mehrwertsteuer so steuern, wie das da diskutiert wird?
Ja, das kann sie, das tut sie auch permanent. Wir beobachten das ja an differenzierten Mehrwertsteuersätzen, also beispielsweise auf Babynahrung. Die Steuerhöhe kommuniziert uns, welches Verhalten gesellschaftlich und politisch erwünscht ist. Ja, also quasi Kinderzeugen ist erwünscht und wird auch entsprechend gefördert. Alkohol trinken, jedenfalls bestimmte Sorten
offenbar
von Alkohol
auch.
Und Mengen ist über den Steuersatz zumindest angezeigt, dass nur bestimmte Mengen halt erwünscht sind. Also Mehrwertsteuern lenken permanent. Wenn jetzt neue Varianten der Differenzierung von Mehrwertsteuern im Gespräch sind, ist das eigentlich erstmal nicht sonderlich überraschend. Was vielleicht bemerkenswert ist, dass der Lenkungszweck, von dem wir sprachen, der Steuern bevorzugt in indirekten Steuern liegt, also in Steuern wie der Mehrwertsteuer, weil hier Verbraucherinnen, Verbraucher selbst entscheidet, ob sie dieses Produkt konsumiert oder jenes, ob sie diese Dienstleistung in Anspruch nimmt oder jene. Bei so etwas wie den direkten Steuern, also meinetwegen Einkommenssteuern, ist das sehr viel schwieriger, eine Verhaltenslenkung an den Tag zu legen, weil sie ja die Mehrheit der beruflichen Tätigkeiten nicht einfach verbieten können, indem sie eine Sondersteuer auf bestimmte berufliche Tätigkeiten einführen oder sowas. Bei den indirekten Steuern können sie sowas sehr viel leichter machen und das wird auch ständig getan.
Sebastian Hunholz, Politikwissenschaftler am Bereich Politische Ideengeschichte und Theorien der Politik der Uni Hannover. Vielen Dank. Wir haben gelernt, mit Steuern kann der Staat tatsächlich etwas steuern, zum Beispiel den Konsum der Bürger, vor allem mit der Mehrwertsteuer. Und das macht er auch, und zwar umfassend und gleichzeitig undurchsichtig, leider. Oder können Sie erklären, warum der Apfel als Grundnahrungsmittel mit dem ermäßigten Steuersatz von 7% belegt ist, der Apfelsaft aber mit 19%? Weil die 19% für Getränke immer gelten vielleicht? Nö, für Milch zum Beispiel nicht, für Hafermilch aber doch, für Trinkwasser nicht, für Mineralwasser aber schon. Wenn Sie mit dem Taxi zum Bahnhof fahren, zahlen Sie 7% Mehrwertsteuer. Wenn Sie dort in einen Fernverkehrszug steigen, werden 19% fällig. Das kann schon stutzig machen. Auch Dieter Nuhr grübelt. Er macht nämlich gerade seine Steuererklärung.
Ich sag nur Weihnachtsbaum, Mehrwertsteuer, wie trage ich das ein? Ich hatte den Weihnachtsbaum ja im Arbeitszimmer, weil man den da geltend machen kann. Das ist mehrwertsteuermäßig schwierig, weil ein Plastikbaum wäre einfach gewesen, 19% fertig. Aber ein Naturbaum, ja, normal sind 7%, weil der verminderte Mehrwertsteuersatz gilt, weil ist ja Grundversorgung. Deswegen gelten ja beispielsweise auch 7% zum Beispiel für Hundekekse, während Kinderkekse mit 19% besteuert sind, weil der Hund gehört zur Familie, während die Kinder, ich meine, der Hund hört wenigstens. Und deshalb ist der Weihnachtsbaum mit 7% Mehrwertsteuer belegt, weil er kein Kinderkeks ist, ist ja logisch. 7%. Allerdings nur, wenn Sie ihn im Gartencenter gekauft haben, aus Aufzucht, also beispielsweise beim Bauern gekauft, gelten 10,7%, beziehungsweise beim Forstwirt 5,5% Mehrwertsteuer, von privat natürlich mehrwertsteuerfrei. Oder vom kleinen Unternehmer, wenn der Mehrwertsteuer befreit ist. Da sollte man dann aber die Rechnung sicherheitshalber 7 Jahre aufbewahren, denn das kann sich ja ändern. Wenn der Baum nadelt, also wenn keine Nadel mehr dran ist, dann handelt es sich eigentlich steuertechnisch um Brennholz. Und für Brennholz gilt nach Anlage 2 zu § 12 Absatz 2 Nummern 1 und 2 laufende Nummer 48 des Umsatzsteuergesetzes 7%. Ja, das ist wie beim Joghurt, da gelten auch 7%. Wenn nicht mehr als 25% Frucht drin ist, dann gilt nämlich ebenso wie für Milkshakes und Quark oder Sojamilch 19%, bei Sojamilch auch ohne Früchte. Es kann sein, dass ich bald zum Islam konvertiere, dann brauche ich keinen Weihnachtsbaum mehr, dann ist alles einfacher. Das mache ich am besten noch vor Ostern, weil dann der Osterhase steuerrelevant wird. Für Dekohasen gilt nämlich 19% Mehrwertsteuer, Schokoladenhasen 7. Was ist aber, wenn ich meinen Schokohasen als Dekoration aufstelle? Muss ich dann zurück in den Laden und Bescheid sagen, weil die 19% abführen müssen? Und was ist, wenn der Dekohase dann durch Verzehr doch wieder zum Schokoladenhasen mutiert?
Steuern mit Steuern, was ist die Aufgabe von Abgaben, der Tag in HR2 Kultur. Machen wir da weiter, wo wir gerade sind, mit noch mehr Mehrwertsteuer. Die jüngste Diskussion dreht sich um des deutschen liebsten Fetisch nach dem Auto, um das Fleisch. Um das wird seit langem schon heiß gestritten und gekämpft, zuletzt immer gern verbunden mit dem Kampfbegriff Massentierhaltung und der Verteidigung der geringer Verdienenden, denen ja nicht einfach so mir nichts und dir auch nichts das Recht auf 3-mal täglich Fleisch genommen werden darf. Worum geht's? Einmal mehr natürlich um die Mehrwertsteuer, wie gesagt, Rainer Dachselt.
Parallel zur CO2-Steuer brauchen wir auch eine Fleischsteuer, forderte Thomas Schröder, der Präsident des Tierschutzbundes, Anfang voriger Woche in einem Zeitungsinterview. Mit den Einnahmen könnte dann zum Beispiel der tiergerechte Umbau der Ställe finanziert werden. Das passte gut in die laufende Diskussion um Treibhausgase, an deren Ausstoß ja die Nutztierhaltung einen bedeutenden Anteil hat. Die agrarpolitischen Sprecher der Berliner Koalition setzten sich also prompt drauf. Albert Stegemann, CDU, nannte die Fleischsteuer einen konstruktiven Vorschlag. Die Mehreinnahmen müssten dann aber auch zwingend genutzt werden, um die Tierhaltung in Deutschland zu verbessern. Rainer Spiering, SPD, schlug vor, keine neue Steuer zu erheben, sondern lieber die Mehrwertsteuer auf Fleisch von 7% auf 19% hochzusetzen und rechnete vor.
Also es gibt heute Discounter in Deutschland, die ein halbes Kilogramm Hack für 2,50 Euro anbieten. Wenn Sie da jetzt um 12% die Mehrwertsteuer erhöhen, sind Sie bei 2,80 Euro.
Ist das schon eine soziale Schieflage? Die agrarpolitische Sprecherin der Linken, Kirsten Tackmann, findet ja. Sozial Benachteiligte könnten sich dann möglicherweise kein Fleisch mehr leisten. Aber auch die Grünen und Umweltverbände überzeugt die Rechnung gar nicht. Sie rechnen nämlich weiter. Ein halbes Kilo Bio-Schweineschnitzel würde statt 15 Euro dann schon 16,70 Euro kosten. Und das wäre ja die ganz falsche Steuerungswirkung. Stattdessen müsse also die Landwirtschaft allgemein umgestellt werden und Betriebe, die hochwertig und im Sinne des Tierwohls arbeiteten, beim Preis belohnt werden. Auch aus den Regierungsparteien gibt es klare Gegenstimmen. Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Karniber passt die Tendenz des Vorschlages überhaupt nicht.
Wer meint, dass man mit einer permanenten Steuererhöhung und dann auch noch bei Lebensmitteln, dass wir da eine andere Steuerung von Tierwohl erreichen oder ein annehmbares Maß an Verbrauch von Fleisch, das ist einfach die falsche Zielrichtung und kann dem gar nichts abgewinnen.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner lässt verlauten, dass sie prinzipiell Maßnahmen begrüßt, die den Fleischkonsum verringern und das Tierwohl vergrößern. Aber das Geld muss ja nicht automatisch aus Steuererhöhungen kommen, sondern kann durch Schwerpunktsetzungen erreicht werden. Andere Gegner des Vorschlages befürchten sogar, dass die Steuer den Tieren eher schaden könnte. Der Handel würde nämlich versuchen, die Preise trotz höherer Steuer niedrig zu halten, also die Erzeugerpreise drücken, mit entsprechenden Folgen für die Lebensbedingungen in den Ställen. Die FDP ist erwartungsgemäß gegen eine neue Steuer, benennt aber in der Begründung auch eine grundsätzliche Schwäche des Vorschlages, die Einnahmen für das Tierwohl zu verwenden. Das kann man nämlich vorhaben, aber nicht verbindlich festlegen. Steuern dürfen in Deutschland überhaupt nicht zweckgebunden sein. Jeder Steuereuro landet in der großen Staatskasse zur weiteren Verwendung, wofür auch immer.
Wie aus der Forderung nach mehr Tierwohl eine Diskussion über Mehrwertsteuer auf Fleisch geworden ist. Rainer Dachselt hat uns erklärt. Carsten Bauck, Biobauer auf einem der ältesten Demeterhöfe Deutschlands und bekannt als der Initiator der Bruder-Hahn-Initiative, die Brüder der Legehennen vor dem Tod direkt nach dem Schlupf schützt, indem sie aufzieht, obwohl sich das finanziell nicht lohnt. Guten Tag, Herr Bauck.
Schönen guten Tag.
Wie eben gehört, der Präsident des Tierschutzbundes hat eine Fleischsteuer gefordert und möchte, dass das eingenommene Geld in den Umbau der Ställe für mehr Tierwohl investiert wird. Was sagt der Biobauer dazu?
Dass er das so sieht, kann ich ganz gut nachvollziehen. Aus dieser Sicht macht es vielleicht Sinn, dadurch vielleicht ein Stück weit den Konsum einzuschränken. Für uns als ökologisch wirtschaftende Betriebe wäre das allerdings deutlich nachteilig. Unser Fleisch ist deutlich preisintensiver. Und wenn da noch die Mehrwertsteuer drauf käme, wäre das für uns eine deutliche Verzerrung des Marktes, den wir aber brauchen, weil ökologischer Landbau ohne Tiere ist eben in Summe nicht möglich. Also für uns wäre das an dieser Stelle ein deutlicher Rückschritt.
Sie halten Legehennen und Masthähnchen, also Bräuler, in Mobilstellen, im Freiland, auf Wiesen, unter extra für die Hühner gepflanzten Bäumen. Wer das mal gesehen hat, der weiß, dass es den Tieren da gut geht. Ich habe das mal gesehen. Was ist der Preis für ein Hähnchen von, sagen wir, 1,5 Kilo, das ich bei Ihnen kaufe?
Also da, wo unsere Hähnchen verkauft werden, in den Städten Norddeutschland zum Beispiel, da liegt ein 1,5 Kilo Hähnchen mit 25 Euro in etwa.
Nun habe ich heute die aktuellen Preise mal im Internet abgerufen. Was kostet ein Hähnchen beim Discounter heute? Ebenfalls 1,5 Kilo, 2,99 Euro. So, wie kommt dieser Preisunterschied zustande? Hier 3 Euro, dort 25 Euro.
Ja, das würde ich gerne für mich auch mal beantwortet haben. Also wenn ich mir überlege, was ein Küken kostet, was konventionell ein Stallplatz kostet, was das Futter auch international an den Börsen, wenn ich mir überlege, wie viel von diesem Futter bei den Tieren an Aufnahme ist, ich kann mir den Preis schlichtweg nicht erklären. Nach dem, was ich rechnen kann, müsste das Tier deutlich teurer sein. Also die Spreizung zwischen konventionell und ökologisch kann ich nicht wirklich beurteilen. Was ökologische Hähnchen kosten, kann ich beurteilen, weil wir es selber tun. Ich habe den Bogen, wie die konventionellen Kollegen damit leben können, bisher nie schlagen können.
Wenn jetzt der konventionelle Hühnermeister seinen Hähnchen das bieten würde, was Sie ihnen bieten, mehr Platz im Stall, Auslauf auf die Wiese mit Baumbestand zum Schutz gegen Raubvögel, das Ganze in Mobilstellen, die vom Traktor weggezogen werden, wenn die Wiese abgegrast ist und so weiter. Was würde das Hähnchen aus konventioneller Tierhaltung mit echtem Tierwohlbonus dann kosten?
Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Was ich aber sicher weiß, ist, dass das mehr an artgerechter Tierhaltung gar nicht das ist, was das Tier so wahnsinnig teuer macht. Also das ökologische Hähnchen oder bei uns das Demeterhähnchen ist so deutlich teurer, weil da der geschlossene Kreislauf, der große landwirtschaftliche Betrieb dahinter steht.
Weil sie ihr Futter selber anbauen und so weiter.
Genau, sehr kleinteilig anbauen, in den eigenen Mühlen verarbeiten und so weiter, weil wir voll ökologisch arbeiten. Also das heißt keinerlei konventionelle Komponenten im Futter. Bei uns ist der Preistreiber, wenn man es so sagen möchte, fürs ganze Hähnchen nicht der Tierkomfort, also ganz deutlich nicht der Tierkomfort, sondern das Futter aus dem Demeter-Kreislauf. Also insofern, das konventionelle Hähnchen mit einem Standard an Tierhaltung wie bei uns würde vielleicht zwischen dem jetzigen konventionellen und dem Demeter-Preis liegen. Also das ist fürs ganze Hähnchen ja höchstens bei 15 Euro, würde ich denken, ja.
Also das wäre etwas, natürlich deutlich teurer, als es jetzt beim Discounter ist, aber es wäre etwas, wo man sich den Sonntagsbraten dann schon noch leisten könnte.
Ich bin ja der Meinung, dass man sich so den Sonntagsbraten auch leisten kann. Das ist eine Frage der Menge des Fleischkonsumes und der kulturellen Einbindung. Also wenn man Sonntagsbraten essen möchte mit Familie, dann sollte der, glaube ich, schon gut sein. Aber ich denke, dann ist es auch einer breiteren Masse zugänglich und so wie das Neuland-Label zum Beispiel, was auch der Tierschutzbund ja unterstützt, das ist da auf einem ganz, ganz guten Weg. Konventionelles Futter einsetzen bei sehr, sehr gutem Tierstandard und das liegt dann in dieser Preiskategorie. Und ich glaube, das ist für die Menschen, die gute Tierhaltung unterstützen wollen, der richtige Weg, wenn man nicht gewillt ist, sozusagen den Ökobonus da oben drauf zu bezahlen.
Dass wir mit einer Fleischsteuer da nicht hinkommen, ist jetzt vielleicht klar geworden. Aber wie kommen wir zu mehr Tierwohl? Wie kriegen wir diese Dumpingpreise weg vom Markt?
Ja, das kann man über verschiedene Ansätze versuchen zu lösen. Die meisten Menschen, die sich mit dem Thema nicht wirklich auseinandersetzen, sagen, sie wollen, dass das die Politik regelt. Und die Politik guckt gerne Richtung Verbraucher. Also insofern, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Meines Erachtens nach ist es aber so, dass die Menschen, die am Point of Sale die Ware kaufen, an der Stelle, wo sie kaufen, ein Loch im Regal machen und da wird irgendeiner nachfüllen. Und das ist der Biobauer, das ist der konventionelle Markt. Also ich bin der Meinung, dass Verbraucherverhalten, das, wie der Kunde einkauft wird, hinterher regulieren, welche Tiere unter welchen Bedingungen gehalten werden. Ich glaube, wir haben als Menschen viel, viel mehr Macht, guten Tierschutz zu liefern, als wir das vielleicht denken.
Carsten Bauck, Biobauer auf einem der ältesten Demeterhöfe Deutschlands bei Uelzen, bekannt als Initiator der Bruderhahn-Initiative. Vielen Dank. Steuern mit Steuern, was ist die Aufgabe von Abgaben? Der Tag in HR2 Kultur.
Wie aber nun setzt sich konkret meine Einkommensteuer zusammen? Ne? Stets wird ja behauptet, dies sei kompliziert. Das ist aber Quatsch. Ne? Man benutze einfach folgende simple Faustformel, die da lautet: 30% des Einkommens über dem individuellen Freibetrag plus 40% des Bruttolohnes über der festgeschriebenen Mindestpauschale, summiert mit 2/3 der Nettotarifgrundmasse, werden ins Verhältnis gesetzt zum durchschnittlichen Alter des Steuerzahlers auf Basis seiner teilselbstständigen Arbeitnehmerspitzenvergütung. Davon sind dann 120% voll zu versteuern. Das heißt, man braucht sich nur noch mal die Hälfte des eigentlichen Monatslohns borgen, um seine Steuerschuld spielend begleichen zu können. So einfach ist es, ne?
Olaf Schubert erklärt die Einkommenssteuer. Ist doch ganz einfach, oder? Wie aber kam es eigentlich zu dieser und all den anderen Steuern? Und seit wann kam es dazu? Seit wann ist schnell geklärt? Die ältesten uns bekannten Steuerbescheide stammen aus dem babylonischen Raum und sind über 5000 Jahre alt. Von da bis zum heutigen Steuersystem ist es also ein langer Weg gewesen. Da war viel Zeit, die Sache auszubauen. Aber natürlich stammt das deutsche Steuersystem nicht aus Babylon, obwohl man das angesichts der darüber und darin herrschenden Sprachverwirrung schon manchmal glauben könnte. Anna Vogel mit einer kleinen Geschichte der Steuern in Deutschland.
Hunde kosten in Deutschland Steuern. Jährlich ist ein Betrag fällig, der in die Kasse der Gemeinde fließt. Der Ursprung dieser Steuer liegt im frühen 19. Jahrhundert. Damals sollte die Steuer die Hundeanzahl und damit die Gefahr von Tollwut eindämmen. Seitdem kamen viele Steuern dazu, darunter Spielkartensteuern, Zuckersteuern, Leuchtmittelsteuern oder Bordellsteuern. Eckehard Reimer, der das Institut für Finanz- und Steuerrecht an der Universität Heidelberg leitet, erklärt:
Eine Steuer, die einmal eingeführt wurde, lässt sich kaum noch abschaffen. Es gibt gelegentlich Reformimpulse, die dazu führen, dass die sogenannten Bagatellsteuern ersetzt oder ganz abgeschafft werden. Aber es ist immer ein Kraftakt.
Er verweist da auch auf die Schaumweinsteuer, die eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts Geld in die Kassen der kaiserlichen Kriegsflotte spülen sollte, die es aber bis heute gibt. Der ursprüngliche Gedanke der Steuer liegt weit zurück und kommt von der Idee, zu einem Gemeinwesen etwas beizusteuern. Je wichtiger Zivilisation im Sinne eines geordneten Zusammenlebens und einer gegenseitigen Unterstützung wurde, desto wichtiger wurde auch die Steuer, erklärt Alois Prinz. Er leitet an der Universität Münster das Institut für Finanzwissenschaft 2.
Nun, man hat angefangen, Steuer zu erheben, weil der Staat bestimmte Aufgaben übernimmt, sobald es einen Herrscher gibt. Zu den ältesten Staatsaufgaben gehören eigentlich zwei, und das ist innere und äußere Sicherheit. Und die äußere Sicherheit wurde eben über Kriege bereitgestellt, das heißt, man musste rüsten.
Dass die Herrscher dafür die Verantwortung tragen, haben sie sich von ihren Untertanen durchaus gut entlohnen lassen. Neben Kriegsaufgaben gewannen zunehmend auch Infrastrukturprojekte an Bedeutung. Es wurden Straßen und Brücken gebaut, Flüsse wurden schiffbar gemacht und dafür brauchte es Geld.
Die großen Kämpfe des 19. Jahrhunderts gingen im Wesentlichen um die Frage: Sollen Grundbesitzer in die Steuer einbezogen werden oder wird mit der Steuerlast allein die städtische Bevölkerung, das kleine Bürgertum, die Handwerker belastet.
Die Idee, die unter anderem auch schon Adam Smith vertritt, Steuern müssen auf Gesetzen basieren, die für alle gelten. Und die müssen so klar und deutlich formuliert sein, dass jeder sie verstehen kann. Nur wie kann steuergerecht erhoben werden? Eine mögliche Antwort hat Napoleon gegeben, erklärt Alois Prinz.
Man kann auf die Idee, Fenster und Türen zu zählen, und danach das als Bemessungsgrundlage für die Steuer zu nehmen. Ja, und die Ausweichreaktion bestand eben darin, wenig Fenster und Türen zu haben.
Daran erinnert in Kassel zum Beispiel heute noch die sogenannte Fünf-Fenster-Straße. Bildhaft steht sie für den immer wieder unternommenen Versuch, Steuern zu vermeiden. Und in der Auseinandersetzung um die Steuer sieht Eckhard Reimer auch den Ursprung unseres parlamentarischen Systems.
Im Grunde war es die Steuer, die überhaupt erst dazu geführt hat, dass der Staat sich absonderte vom Monarchen. Die zwei Häupter des Königs waren gewissermaßen das Bild dafür, dass eben neben der Person des Monarchen noch so etwas entstand wie eine Staatskasse. Und das ist für meine Begriffe auch erst der Beginn der modernen Steuer.
Die Entstehung des modernen Steuersystems datiert Eckhard Reimer, der auch einen Arbeitskreis zur neueren Steuergeschichte leitet, auf den Beginn der Weimarer Republik. Die erzbergische Steuerreform von 1919 und 20 ist dabei für ihn ein Meilenstein. Die Einkommenssteuern der Länder wurden vereinheitlicht. Aus dem Finanzföderalismus wurde Unitarismus und die Behörden wurden dreistufig organisiert, mit dem Reichsfinanzministerium an der Spitze. In dieser Zeit entstehen zum Beispiel unsere heutige Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer. Doch die Steuer entwickelt sich noch immer weiter.
Die Steuergeschichte ist ein Brennglas, auch der deutschen Geschichte. Man sieht an der Steuergeschichte auch die Entwicklung der Europäischen Union, die jetzt immer stärker Steuerkompetenzen erhält.
Für die Zukunft bleibt also einiges offen. Nur dass das System einfacher wird, hält kaum einer für möglich.
Anna Vogel mit einer kleinen Geschichte der Steuern in Deutschland. Und am Telefon Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Frankfurter Goethe-Universität. Guten Tag.
Guten Tag.
Am Anfang der Sendung haben wir gehört, dass der Steuerstaat quasi in Symbiose mit dem Kapitalismus entstanden ist. Er nimmt den Bürgern Geld ab und wenn er sich als Sozialstaat versteht, was in Deutschland lange Zeit der Fall war und auch heute noch ist, den Wohlhabenden dann mehr als den Ärmeren, um damit die Daseinsvorsorge für alle zu gewährleisten. Wenn das so stimmt, heißt das im Umkehrschluss, dass der Staat in Zeiten früher, in denen er weniger Steuern erhoben hat, auch nicht so sozial war, kann man das sagen?
Das kann man im Wesentlichen so sagen. Noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein hat der Staat im Wesentlichen, wenn man von dem Staat so sprechen will, vielleicht besser von der Obrigkeit zu sprechen, den großen Teil seiner Einnahmen dazu benutzt, um die Hofhaltung, die Verwaltung und das Militär zu finanzieren. Das hat eigentlich den größten Teil der Einnahmen, der Steuereinnahmen ausgemacht. Das ändert sich im 19. Jahrhundert langsam, aber im Grunde genommen haben wir das, was man in einer bestimmten Tradition Nachtwächterstaat nennt, in der Tat gehabt. Der Staat hat versucht, die Kriminalität und die äußeren Feinde zu bekämpfen, ein wenig für Ordnung zu sorgen und hat seinen eigenen Unterhalt bestimmt. Das ändert sich eigentlich erst mit dem Kapitalismus, weil der die sozialen Probleme in seinen Zentren, vor allen Dingen in den rasch wachsenden Industriestädten, dann so groß werden lässt, dass der Staat darauf reagieren muss. Er muss also so etwas wie Daseinsfürsorge betreiben und um das machen zu können, benötigt er Geld.
Aber als der Staat weniger Steuern erhob, hatten die Bürger das Gefühl, sie müssten etwas für die Allgemeinheit tun, das, was der Staat ja eben nicht getan hat. Und was sie getan haben, sind sehr, sehr gut zu sehen in Frankfurt am Main oder in Hamburg, sind Stiftungen. Sie haben Stiftungen gegründet. Die Städte mit den meisten Stiftungen habe ich eben genannt, pro Bürger, Hamburg und Frankfurt. Beides typische Bürgerstädte, geprägt vom sozialen Engagement einer stolzen Bürgerschaft.
Genau, und da muss man eben ganz nüchtern sehen, dass die Bürger, vor allen Dingen die wohlhabenden Bürger, etwas getan haben, dass die Städte und der Staat in dieser Zeit nur sehr eingeschränkt tun konnten. Sie haben sich nämlich um die Entwicklung der kulturellen und sozialen Infrastruktur ihrer Städte gekümmert und konnten das tun, weil die Steuerlast, der sie ausgesetzt waren, eben nicht so besonders hoch gewesen ist.
Wie war die denn?
Naja, die in den Preußen lag unter Miquel der Höchststeuersatz in der Einkommensteuer zwischen 4% und 6%. Und da kamen dann noch kommunale Zuschläge dazu, sodass also ein vermögender Mensch hier bei uns in Frankfurt vielleicht eine Steuerbelastung von etwa 25% hatte. Gemessen an den heutigen Belastungen, die ja deutlich höher sind, war das vergleichsweise wenig. Und es herrschte schon auch innerhalb der Bürgerschaft selbst die Erwartung, dass die wohlhabenden Bürger einen Teil ihres Einkommens, das sie ja auch aufgrund der Tatsache ihrer Zugehörigkeit zur Bürgerschaft verdient hatten, dass sie das zurückgaben. Und das hat man dann auch getan. Bei uns in Frankfurt sind ja mehr oder weniger alle großen kulturellen Initiativen vor dem Ersten Weltkrieg auf der Basis von Mäzenatentum entstanden, aber auch die Universität und viele soziale Einrichtungen gehen auf diese Dinge zurück. Und der Hintergrund dafür ist der, dass die Steuerlast so niedrig war, dass die vermögenden Bürger das dann von sich aus leisten konnten.
Und wie kam es dann, dass diese ganzen ehemaligen Stiftungen, also Senckenberg, gut, das gibt's noch, Bürgerhospital, ich guck mal durch Frankfurt, Palmengarten, Städel, der Zoo, dass das jetzt alles quasi in kommunaler oder staatlicher Hand ist?
Das liegt im Wesentlichen am Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg sind die Staatseinnahmen ja geradezu explodiert und der Staat musste das irgendwie finanzieren. Er hat das dadurch gemacht, dass er die Steuern nur moderat erhöht hat, dass er sich aber vor allen Dingen verschuldet hat. Und die Verschuldung bestand eben darin, dass die Bürger gebeten worden sind, Staatsanleihen und andere Dinge zu kaufen, was sie in großem Umfang getan haben, auch Stiftungen und andere. Und die Entschuldung nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte über die große Inflation, die faktisch alle Vermögen mehr oder weniger, alle Geldvermögen vor allen Dingen mehr oder weniger vernichtet hat, sodass 1922, 23 die Masse der Stiftungen im Grunde genommen ohne größeres Vermögen dastand und ihre Zwecke nicht mehr erfüllen konnte. Gleichzeitig musste nach dem Ersten Weltkrieg dann zur Erfüllung der Aufgaben des Staates der Steuersatz deutlich angehoben werden. 1919 steigt der Spitzensteuersatz von vormals 4-6% auf 60% an. Das heißt, jetzt hat der Staat und nimmt das Geld auch ein, um Aufgaben, die vorher von Privaten und eben politisch nicht mitbestimmt wahrgenommen worden sind, dann zu übernehmen. Also der Erste Weltkrieg ist eigentlich der große Veränderer, der große Katalysator in dieser Geschichte. Danach erholt sich das bürgerliche Stiftungswesen nicht mehr und die Steuersätze sind auch so hoch, dass das Mäzenatentum dann nicht mehr die Spielräume hat, die es vor 1914 hatte.
Gut oder schlecht? Ich meine, der Staat hat jetzt Geld für die Daseinsvorsorge.
Und er benutzt es ja auch. Also die sozialpolitischen Aufwände, die durch Steuer finanziert werden in Deutschland, sind ja historisch gesehen einmalig hoch. Das ist auch alles in allem gut begründbar. Das musste man im Einzelnen sich genau anschauen. Auf der anderen Seite heißt das, wenn die Steuersätze so hoch sind, dass das bürgerschaftliche Engagement dann geringer geworden ist. Das ist wahrscheinlich etwas, was man in Kauf nehmen muss, wenn man möchte, dass über diese Fragen der Kultur, Sozialpolitik und ähnliche Dinge nicht mäzenatisch, sondern durch die politischen Gremien entschieden wird. Von daher könnte man sagen, es wäre ein verbreitetes mäzenatisches Engagement, wie es im Moment gefordert wird, sicher schön und auch zu begrüßen. Aber die Tatsache, dass diese Dinge in der Regel durch Steuern finanziert werden und dann rechtsstaatlich von politischen Gremien kontrolliert und gesteuert werden, das ist alles in allem schon ganz in Ordnung.
Professor Werner Blumpe, Wirtschaftshistoriker an der Frankfurter Universität, recht herzlichen Dank. Steuern mit Steuern, was ist die Aufgabe von Abgaben? Der Tag in HR2 Kultur.
Ich muss sagen, okay, Solidaritätsbeitrag, bei mir nicht. Nein, Moment, ich habe überhaupt nichts gegen eine Solidarität. Okay. Das kommt ja darauf an, womit man solidarisch ist. Mit einem guten Himbeergeist. Nein, verstehst du, ich sage es, ich weiß nicht, wie du denkst, aber ich sage mir halt, Solidarität, ja, aber warum muss das immer ein Geld kosten? Ja? Ja, klangt das nicht, wenn ich denen da drüben im Osten einmal bloß einen Daumen drücke? Ja? Oder? Das hat doch einen hohen Symbolwert, oder? Und ist aber preiswert. Ja, das soll jeder machen, wie er mag.
Unverkennbar Gerhard Polt. Womit wir beim Soli wären. Das ist eine Ergänzungsabgabe, interessanterweise eine Steuer auf die Steuern. Denn der Soli, das ist ein Zuschlag von 5,5% auf die Einkommenssteuer, die man zahlen muss. Wie viel Soli man zahlt, weiß man also erst, wenn der Steuerbescheid kommt. Und der Soli war außerdem eine zweckgebundene oder ist außerdem eine zweckgebundene Abgabe für den Aufbau Ost. Der ist jetzt aufgebaut, auch wenn das die Menschen dort anders sehen, und deshalb muss der Soli eigentlich weg. Das wäre logisch. Aber Finanzminister haben bisweilen ihre eigene Logik. Franka Wels über den Soli, der wegkommt. Oder nicht. Oder doch nicht. Nicht ganz jedenfalls.
Wenn Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD sagt,
nur ganz wenige werden in Zukunft den Soli noch zahlen. Das sind Männer und Frauen mit sehr, sehr hohen Einkommen. Und ich glaube, dass es gerecht ist, dass wir die unverändert bestehenden Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit dann von denjenigen tragen lassen, die das allergrößte Einkommen haben.
Dann hört FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg Hier soll Spitzenverdienern tiefer in die Tasche gegriffen werden. Wenn das politisch gewollt sei, selbstredend nicht von der FDP, dann aber bitte nur über das normale gesetzgeberische Verfahren.
Dann müsste man einen Gesetzgebungsentwurf vorlegen, dass man den Einkommensteuertarif verändern will, dass man da eine höhere Progression für vielverdienende Menschen will. Und das ist aber was anderes. Was im Moment gemacht wird, wird durch die Hintertür eine nicht mehr rechtmäßige Abgabe einfach zu verlängern für einen Teil der Menschen.
Ganz Unrecht hat Linda Teuteberg damit nicht. Zur Erinnerung, nach den Plänen des Finanzministers zahlen ledige Arbeitnehmer mit einem Bruttoarbeitslohn von knapp 74.000 Euro ab 2021 keinen Soli mehr. Für Familien gilt etwa der doppelte Wert. Darüber folgt die sogenannte Milderungszone, also ein abgesenkter Soli, damit diejenigen, die die Freigrenze nur minimal überschreiten, nicht auf einen Schlag den vollen Aufschlag auf Einkommens- und Körperschaftssteuer zahlen müssen. Erst ab 110.000 Euro Jahreseinkommen wird für Ledige auch künftig der volle Soli fällig, für Familien ab etwa 220.000 Euro. Profitieren sollen von der Änderung insgesamt 96,5% der Steuerzahler. Für die Spitzenverdiener unter den Gutverdienenden soll sich allerdings nichts ändern. Warum nicht, erklärt SPD-Finanzexperte Carsten Schneider.
Weil wir glauben, dass wer über 200.000 Euro im Jahr verdient, nicht zwingend eine Steuersenkung braucht.
Also doch eine Reichensteuer durch die Hintertür? Oder nicht vielmehr der Versuch der Korrektur großzügiger Steuererleichterungen, die ausgerechnet unter Rot-Grün eingeführt worden waren. Nächste Erinnerungsstütze. In den 1990er Jahren lag der Spitzensteuersatz bei 53%. Der Bundeskanzler hieß damals Helmut Kohl. Die Regierung unter Führung Gerhard Schröders hat ihn stufenweise auf 42% gesenkt. Ein riesiges Geschenk für Gutverdiener und Superreiche, denn, so rechnete linken Finanzpolitiker Jörg Cézanne dem Bundestag im Oktober vergangenen Jahres vor.
Ein Spitzenverdiener, der 1 Million Euro im Jahr versteuern muss, zahlt heute trotz Soli-Zuschlag 12% weniger Einkommensteuer oder 53.000 Euro weniger als derselbe Steuerzahler 1990 gezahlt hätte.
Der Soli-Abbau nach derzeitiger Planung würde also dazu beitragen, dass Top-Verdiener im Vergleich zu anderen Einkommensgruppen anteilig wieder mehr zum Staatshaushalt beitragen als bisher. Das kann man als Reichensteuer sehen, die nur nicht so heißt. Oder als ersten Schritt zu einer grundlegenden Korrektur im Steuersystem, zumindest wenn es nach der SPD geht. Denn Bundesfinanzminister Scholz sagt ja selbst, was jetzt kommen soll, ist nur ein erster Schritt, denn irgendwann müsse auch mit Blick auf die verbleibenden Soli-Zahler eine Entscheidung getroffen werden.
Aus Gründen der Gerechtigkeit finden sehr viele, die Sozialdemokratische Partei und ich zum Beispiel, dass das aber zum Beispiel auch dadurch erfolgen kann, dass diejenigen, die zum Beispiel 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Jahreseinkommen haben, die Beträge, die sie heute mit dem Soli zahlen, auch weiterzahlen können, aber eben durch eine für sie etwas angehobene Einkommensteuer.
Mit ganz ähnlichen Ideen war die SPD bereits 2017 in den Bundestagswahlkampf gezogen. In der heutigen Regierungskonstellation dürfte das aber nicht zu machen sein. Von daher offenbar für den Moment die Entscheidung für die nicht ganz so saubere Lösung.
Franka Welz über das Scholz'sche Soli-Manöver, das am Ende wie eine Reichensteuer daherkommt. Allerdings nur noch mit der Hälfte der bisherigen Summe. Professor Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler und Forschungsleiter am Institut Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Schwinn.
Der Soli wird, ich sage das mal in meinen Worten, Mogelpackung. So kommt es mir jedenfalls vor. Er war mal für den Aufbau Ost zweckgebunden. Die östlichen Bundesländer werden inzwischen durch den Finanzausgleich gestützt und der Zweck des Solis ist eigentlich weg. Die Steuer auf die Steuer bleibt aber. Schauen wir erstmal nur darauf. Das ist doch Schmu, oder?
Natürlich ist es Schmu. Man kann sogar sagen, das ist verfassungswidrig, weil wir haben ja hier die berühmte Ergänzungsabgabe des Artikel 106 und da kann der Bund, jetzt muss man sehr genau formulieren, kann der Bund eine Ergänzungsabgabe auf die Körperschaftssteuer, Einkommensteuer und die Kapitalertragssteuer erhöhen, wenn er nachweist, dass er einen bestimmten Finanzierungsbedarf hat. Und das war die Begründung Aufbau Ost, nachdem Kohl ja damals noch gesagt hat, das Ganze wird aus der Portokasse finanziert, dann merkte man, das geht nicht. Und dann ist sind daraus die Solidarpakte 1 und 2 finanziert worden. Und man muss klipp und klar sagen, damit es eine gewisse Vernunft in der Debatte gibt, man muss klipp und klar sagen, ein Zweck sozusagen für diesen speziellen Zweck, für diese Steuer gibt es nicht mehr.
So, auch wenn das, ich habe das vorhin schon erwähnt, die Menschen im Osten noch ein bisschen anders sehen. Also die finden schon, dass sie weiter unterstützt werden müssen. Aber das kann man ja anders machen und das wird ja auch durch den Finanzausgleich gemacht. Aber Das ist ja, nochmal das vielleicht zu betonen, ein Sonderfall. Nicht? Wir haben hier eine zweckgebundene Steuer. Sonst sind ja Steuern eigentlich nicht zweckgebunden. Aber in diesem Fall darf das oder muss das sogar sein.
Ja, es ist etwas komplizierter. Das ist ganz wichtig. Wir haben in der Finanzwissenschaft das sogenannte Non-Affektationsprinzip, das Sie zu Recht gerade angesprochen haben. Im Prinzip, eine allgemeine Steuer gilt immer zur Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben und im Prinzip darf keine Steuer für einen Zweck erhoben werden. Die berühmt-berüchtigte Sektsteuer, die damals zur Finanzierung der Kriegsflotte vom Kaiser eingeführt worden ist, die war in dem Sinne keine Steuer, sondern es war eine spezielle Abgabe. Aber es gibt eine Begründung, die jetzt ganz wichtig ist. Wenn der Staat nachweisen kann, und das war 1991 und insbesondere 1995 der Fall, wenn der Staat nachweisen kann, dass es zusätzliche Ausgabenbedarfe gibt, die aus dem laufenden Steuereinkommen so einfach nicht finanzieren kann, dann darf er die Ergänzungsabgabe machen, aber es gibt keine direkte Zusage nach dem Motto, jeder Euro, der da erhoben wird, der muss jetzt unbedingt in Aufbau Ost gehen. Es war mal so formuliert, der Finanzminister damals, Weigel, merkte, er hat eine unglaubliche Zusatzkosten, die auf ihn zukommen, die er so nicht finanziert kann. Und dann hat man gesagt, man macht die Ergänzungsabgabe. Aber jetzt ist dieser allgemeine zusätzliche Belastung, das würde ich doch nochmal sagen, die ist jetzt weggefallen. Und wenn man sieht, wir haben ab 2020 haben wir ja ein völlig neues System des gesamten fiskalischen Ausgleichs. Und da ist, ich war bei der Debatte selber dabei, sind die Sonderbedingungen Ostdeutschlands und vor allem einige auch der Kommunen berücksichtigt worden. Also soweit gibt es den Zweck nicht mehr. Und man kann sagen, der Streit, der jetzt stattfindet, der findet eigentlich in einem ganz anderen Punkt statt. Der findet nur noch um die Frage statt, soll die Steuerlast gesenkt werden? Erstens, zweitens, wie soll sie gesenkt werden? Und drittens, wer profitiert von der Senkung und wer profitiert nicht? Das ist der Streit, den jetzt die Große Koalition massivst austrägt.
Und jetzt wird der Soli oder soll er umgebaut werden so, dass er nur noch von den wirklich Besserverdienten und den Reichen bezahlt wird. Das ist dann eine Reichensteuer durch die Hintertür, oder?
Ja, wir haben ja schon eine Reichensteuer. Wir haben ja heute im Einkommensteuertarif ab ungefähr 250.000 Jahreseinkommen für Einzelne, für Single, haben wir ja schon eine Reichtumssteuer, eine Reichensteuer von 45% gegenüber dem normalen Spitzensteuersatz von 42%. Aber man muss da noch mal etwas erklären. Der Soli war ja, was die Steuergerechtigkeit betrifft, oder ist, was die Steuergerechtigkeit betrifft, sehr, sehr komfortabel. Er ist so gebaut, es wird ja nicht dies zu versteuernde Einkommen wird belastet mit 5,5%, sondern die Steuerschuld. Und wer mehr Einkommen hat, wer mehr zu versteuern hat, auch eine höhere Steuerschuld. Insoweit, um es mal in der Fachsprache zu sagen, ist der Soli extrem progressiv. Und ich übersetze es jetzt mal ganz genau. 2018 haben 20% der Einkommensstarken ungefähr 70% des Solis finanziert. Das heißt, er belastet sehr stark die Einkommensstarken, die an der Spitze, und jetzt wird das Argument umgedreht. Jetzt sagt die SPD, ja, wenn ihr den Soli abschafft, dann haben wir eine Entlastung, das ist aber keine allgemeine gerechte
Steuersenkung für die Reichen.
Dann wird die Einkommensstarken sehr stark entlastet.
Und das soll nicht sein?
Das soll nicht sein.
Gut, aber warum macht man sich nicht ehrlich und erhöht den Einkommensteuerspitzensatz auf die 45%?
Ja, wir haben Modelle, ich selber habe auch Modelle gerechnet, nämlich folgende Frage zu beantworten. Wie muss der Einkommensteuertarif geändert werden, damit die 20 Milliarden, die wir jährlich aus dem Solidaritätsbeitrag erwarten, damit die abgedeckt werden, und zwar gerecht im Sinne des ursprünglichen Solis. Und da sprechen Sie das ganz richtige Thema ein. In der oberen Bereich muss der Einkommensteuersatz geändert werden. Ich habe so einen Vorschlag, dass man erstmal den Spitzensteuersatz von 42 nochmal erhöht über eine Stufe 44 und dann den Reichensteuersatz. Das ist machbar, ist auch seriös insgesamt berechenbar. Nur, jetzt kommen wir wieder sozusagen an die steuerideologische Frage. Es ist ein absolutes Tabu, vor allem jetzt bei der CDU/CSU, im Grunde genommen jetzt zu sagen, ja, wir schaffen den Soli ab, aber wir erhöhen auf der anderen Seite im Spitzenbereich die Steuern. Das ist der Streit, der stattfindet. Und der ganze Streit wird ja dadurch getragen, dass niemand, weder CDU/CSU noch SPD in der Großen Koalition, uns irgendwann mal vorgerechnet haben, wenn wir ihn ganz streichen, 20 Milliarden in Soli, wenn wir ihn zur Hälfte streichen, 10 Milliarden, was bedeutet das eigentlich für die gesamte Finanzplanung? Vor allem, wenn man da noch die schwarze Null beibehält.
Das wollte ich gerade sagen.
Aber das ist Problem.
Ist da das goldene Kalb, die schwarze Null im Hintergrund, die unbedingt erhalten werden muss und der Staat weiß, dass er Geld braucht?
Ja, ganz genau. Die spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn man sozusagen die schwarze Null im Grunde genommen öffnen würde für öffentliche Investitionen, Kreditfinanzierung für öffentliche Investitionen, dann wäre das Ganze insgesamt viel entspannter. Meine Sorge ist, dass am Ende, wenn man das so machen würde, die Hälfte wird also gestrichen, dass am Ende dann der Staat doch aufgrund jetzt auch der konjunkturellen Probleme, aufgrund der Zusatzlasten, der ökologischen Umbau, dass er dann extrem in viel Schwierigkeiten kommt und am Ende vielleicht die Gefahr besteht, dass wieder an Sozialausgaben gestrichen wird. Das spielt in der Debatte eine große Rolle.
Aber ehrlich machen wäre schon schöner, oder?
Also wirklich, ich finde, die Öffentlichkeit hat verdient, überhaupt mal unseren Eingangsstatement nochmal gesagt zu bekommen. Leute, das hat mit einer besonderen Zweckbestimmung nichts mehr zu tun. Das ist der klassische Kampf um die Frage, sollen die Steuern erhöht werden, ja oder nein, oder gesenkt? Und vor allem, wie werden die Reichen dabei behandelt? Das ist die klassische Frage und die wird im Grunde genommen vernebelt mit einer nicht klaren Aussage über die Frage, dass es eigentlich gar keine Zweckbindung mehr für eine wie auch geartete Ergänzungsabgabe künftig gibt.
Professor Rudolf Hickel, Wirtschaftswissenschaftler und Forschungsleiter am Institut Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen. Vielen Dank. Und hier haben wir noch was. Wir haben es gefunden im Archiv. Es ist ein bisschen älter, aber es diskutiert eigentlich genau die gleichen Sachen, wie wir sie heute diskutiert haben. Robert Gernhardt aus dem Jahr 1972 über die Mehrwertsteuererhöhung.
Du, Karl?
Ja?
Ich lese hier gerade, die Mehrwertsteuer soll eventuell erhöht werden.
Mhm.
Ja. Was ist denn das, die Mehrwertsteuer?
Die Mehrwertsteuer? Mhm. Na, hör mal, sag doch schon einen Namen.
Ja, was denn?
Na ja, wenn du eine Sache... Also, du hast eine Sache.
Ja.
Sagen wir mal, ne? Mhm. Na ja, pass auf, wir haben doch das Bild von der Oma, ne? Ja. Das Ölbild. Und das wird mit der Zeit natürlich immer mehr wert, weil es doch noch von Hand gemalt ist. Aha. Ja, und da, naja, da kommt also die Steuer drauf, weil...
Wieso muss ich dann für eine Tasse Kaffee auch Mehrwertsteuer bezahlen?
Ja, also...
So wie hier das Ehepaar Waldmann nicht mit den komplizierten steuertechnischen Begriffen zurechtkommt, wird es wohl vielen von uns gehen. Doch die Waldmanns haben Glück. Es klingelt. Und zufällig kommt ihr Schwager, der Steuerberater Held, vorbei.
Ja, die Mehrwertsteuer, meine Lieben, die ist eigentlich eine ganz einfache Angelegenheit.
Ja?
Ja. Bei ihr handelt es sich nämlich um ein Besteuerungssystem, das die bisherige Steuergesetzgebung übersichtlicher und gerechter gestalten wollte.
Ach so.
Ja. Nehme das Beispiel eines Nürnberger Fabrikanten, dessen Betrieb vorwiegend mit der Weiterverarbeitung von Büroklammern befasst ist. Der zahlte vor Einführung der Mehrwertsteuer eine gesalzene Umsatzsteuer, von der er lediglich einen Steuerfreibetrag in Höhe von 4,5% des Nettodefizits absetzen konnte.
Nur so wenig?
Tja, leider. Dieser Mann fährt jetzt natürlich besser. Jetzt kann er bis zu 30% der vermeidbaren Gestehungskosten auf den Zwischenhandel abwälzen und er kann außerdem einen Pauschalbetrag von der Kirchensteuer abziehen.
Ja, davon habe ich gehört. Aber ist es nicht so, dass dieser Pauschalbetrag das Mindestalter seiner Sekretärin nicht unter und das Realalter des Papstes nicht überschreiten darf?
Ganz recht, lieber Karl. Natürlich gilt das nur, sofern er noch in der Ausbildung befindlich ist und mehr als 5 uneheliche Söhne zu versorgen hat.
Ach, so ist das. Es ist eigentlich ganz einfach.
Ist es auch. Obwohl es natürlich auch kompliziertere Fälle gibt, etwa den Fall jener verheirateten Nonne.
Der Leiterin eines erotischen Versandbuchhandels.
Oh, war das nicht dieselbe Frau, die sich seinerzeit in der Frankfurter Morgenpost so bitter über das neue Steuersystem beschwert?
Ja, die meine ich.
Was war mit der?
Die wird mittlerweile auch festgestellt haben, dass sie mit der Mehrwertsteuer besser fährt. Früher musste sie 80% ihrer Einkünfte an das Kloster abgeben. Heute führt sie diesen Betrag direkt an das Bruttosozialprodukt ab.
Aber dafür erhält sie doch eine prozentuale Rückvergütung, die sie von dem laufenden Kalenderjahr abziehen muss.
Na, oder aber auf den Ladenpreis aufschlagen kann. Jawohl, meine Liebe, ist vollkommen richtig.
Ja, aber sie kann sich doch auch doppelt veranlagen lassen.
Ja, natürlich nur, wenn sie eine Leibrente aus Land- oder forstwirtschaftlicher Tätigkeit bezieht.
Oder aber einen Antrag auf totale Steuerhinterziehung stellen, ganz recht. Ja, nun sag mal ehrlich, ist es eigentlich so schwierig, die Mehrwertsteuer zu begreifen?
Nein, überhaupt nicht, Hugo.
Das finde ich auch. Aber ich hätte trotzdem noch eine letzte Frage.
Ja?
Wird es zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer kommen?
Tja, es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten. Die Zunahme der Sonnenflecken, die verstärkte Beratungstätigkeit in finanzpolitischen Gremien, die Geburt eines pechschwarzen Albinos im Alterschein.
Steuern mit Steuern, was ist die Aufgabe von Abgaben? Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns wie immer nachhören unter www.hr2.de oder in der Audio-App zum Beispiel der ARD. Dort finden Sie uns als der Tag, und zwar das Original von HR2. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.